Jeder von euch kennt wahrscheinlich dieses Bauwerk. Du kannst mal einblenden. Also kennt jemand dieses Bauwerk nicht? Jetzt wird sich wahrscheinlich niemand outen. Den Berliner Fernsehturm, den kennt wahrscheinlich jeder von euch. Und was ich gar nicht wusste, und zwar der Architekt, das war der Hermann Henselmann. Und er hat für den Auftrag von der DDR diesen Fernsehturm gebaut. Also das heißt, die Sowjetunion damals, also DDR, hat in Berlin diesen Fernsehturm gebaut, und die wollten damit eines zeigen, dass sozusagen die stark sind, dass sie mächtig sind. Und das sollte auf jeden Fall noch ein Satellit darstellen, habe ich dann auch gelesen. Also diese runde Kugel da, ein Sputnik sein. Naja, auf jeden Fall. Und die Russen haben dann sozusagen diesen riesen Turm hingebaut mit dem Berlin als ein Zeichen dafür, dass sie halt sozusagen ja, das richtige System haben, also der Kommunismus. Und das Spannende war bei dem Kommunismus, dass der ja voll gegen das Christentum ist. Also mit Atheismus haben die ja auch die Christen verfolgt. Und zum Beispiel in Rumänien gab es wirklich eine echte Christenverfolgung, also das heißt mit Gefängnis, mit Folter, mit auch Tod und all diese Dinge. Und das heißt, diese ja, Sowjetunion hat den Christen das Leben echt schwer gemacht. Und auch in der DDR. Und dann bauen die dieses Bauwerk dahin und wollen die Stärke zeigen. Und dann bei einem bestimmten Winkel, wenn die Sonne scheint, du kannst das nächste Bild einblenden, ist da einfach ein Kreuz auf diesem Fernsehturm drauf. Und das hat sie richtig ja, gewurmt, weil die haben ja Gott eigentlich verleugnet. Und jetzt bei ihrem Riesenwerk, 300 Meter über Berlin, ist einfach ein riesiges Kreuz drauf, wenn die Sonne, also nicht immer, aber manchmal ist dann sozusagen die Sonne scheint und dann ist dieses Kreuz drauf. Und es geht auch nicht mehr weg, sozusagen mit diesem, ja, mit diesem Bauwerk einfach da bleiben. Und im Leben scheint es uns manchmal so, dass es böse uns überrennt, dass wir es einfach nicht schaffen und die Welt immer mächtiger wird, so wie damals die DDR. Und dann bauen die sowas hin und dann zum Schluss ist aber trotzdem ein Kreuz drauf. Und zum Schluss gewinnt doch Jesus. Und heute wollen wir uns die Geschichte anschauen von Saul in 1. Samuel, wie er zum Totenbeschwörer geht. Und es sind dunkle Mächte dabei, die wollen wir uns auch heute anschauen. Aber wir werden uns auch anschauen, ich glaube, es ist so wichtig, dass das Gebet die einzige Möglichkeit gibt oder die einzige Möglichkeit ist, gegen all das standzuhalten. Und nicht nur gegen dunkle Mächte, sondern auch vielleicht gegen deine eigene Sünde, gegen die Dinge, die du so oft kämpfst. Und ich habe das Thema folgendermaßen überschrieben: Hast du Angst zu beten? Und bevor wir mit dem Thema starten, will ich euch nochmal kurz abholen, wo sind wir überhaupt? 1. Samuel Kapitel 28 und die ersten zwei Verse, die sind nicht ganz der Teil von unserem Thema, aber ich will die einfach nur kurz anreißen. Und zwar David, der ist ja von Saul weggelaufen, dann ist er zu den Philistern übergelaufen, also zu den Feinden. Und so ist er dann bei den Philistern. Und dann lebt er bei, also der heißt Achis. Und David ist schon über ein Jahr dort und er kämpft immer wieder, aber er macht das immer so ein bisschen geschickt, dass sozusagen Achis nie so genau sieht, was er macht. Und jetzt ist einfach nur so ein kurzes Gespräch, dass Achis, also der Philister, David mitnehmen will. Und dann geht es hin und her und das Gespräch geht aber in Kapitel 29 weiter. Das heißt sozusagen, es wird wahrscheinlich auch im nächsten Thema nochmal angesprochen werden. Einfach nur für euch, deswegen werden wir die ersten zwei Verse jetzt nicht so wirklich anschauen. Aber, dass wir es zumindest wissen. Mein erster Punkt, den wir zusammen anschauen wollen, ist, dass Saul Angst hat. Saul hat Angst und warum, das wollen wir uns auch anschauen. Und als ich mich so vorbereitet habe ich gemerkt, ja, ich verstehe Saul vollkommen. Saul ist in einer Situation, die unheimlich, unheimlich schlimm war und in einem richtigen Tiefpunkt. Und das Spannende ist, bevor der Schreiber beginnt zu erzählen, okay, warum hat Saul Angst, wo, in welche Situation steckt er, ist es so, als ob der vor der Geschichte so uns nochmal so zwei Infos gibt. Und zwar bei mir in der Bibel ist Vers 3 in so einer Klammer geschrieben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich lese mal Vers 3 vor. Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte um ihn geklagt. und ihn in Rama in seiner Stadt begraben. Und Saul hatte die Totenbeschwörer und die Wahrsager aus dem Land weggeschafft. Also der Schreiber gibt uns hier einfach in den Vers 3 und sagt irgendwie so, die Info brauchst du jetzt. Und der, also deswegen auch in Klammern. Und dann geht erst die Geschichte so richtig los. Und wir wollen uns einfach versuchen, diese Info zu merken, weil diese Info eigentlich teilweise auch schon im Buch vorkommt. Zum Beispiel in 1. Samuel 25, Vers 1 steht ja schon geschrieben, dass Samuel gestorben ist. Das heißt, wir wissen das eigentlich, dass Samuel gestorben ist. Und es ist schon Jahre her, dass er gestorben ist. Und irgendwie schreibt der Schreiber das trotzdem nochmal auf. Und die zweite Information schreibt er auf, dass Saul die Totenbeschwörer aus dem Land weggeschafft hat. Und das ist eigentlich so an sich, diese Info, eine gute Info. Also so was Schönes. Weil Gott selber sagt in 5. Mose 18, Vers 14, denn diese Nation, die du vertreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager, du aber nicht so hat der Herr, dein Gott, dir gestattet. Also, die haben das Land Kanaan eingenommen und die Leute vertrieben, die auf Zauberer und Wahrsager gehört haben. Und jetzt hat Saul auch diese Leute vertrieben. Also eigentlich etwas Gutes. Und diese zwei Infos will ich jetzt einfach mal so stehen lassen und später nochmal darauf zurückkommen, so ähnlich wie der Schreiber das gemacht hat. Und euch mal versuchen zu erklären, in welcher Situation Saul sich befindet. Und zwar, Saul, er steht vor einem großen Kampf. Die Philister, die sammeln sich in Sunem und Israel in Gilboa. Und so sammelt Saul seine ganze Armee und seine Leute. Und dann kommt er an diesen Ort und dann sieht er das Heer der Philister. Und ich schätze mal, dass es nicht so drei Leute waren, auch nicht 100. Es war wahrscheinlich ein riesiges Heer. Und ich denke, dass Saul mit Sicherheit ein viel kleineres Heer hatte. Und dann sieht er diese Philister und ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, aber ich weiß auf jeden Fall, wenn ich sowas sehen würde, dann würde ich echt Angst bekommen. Weil es ist nicht so, ja, jetzt sind halt die Philister da und die gewinnen dann und zum Schluss gehe ich wieder nach Hause. Ja, ich habe halt verloren, aber das ist halt blöd gelaufen. Sondern wenn die Philister wirklich gegen Israel gewinnen, dann entweder stirbt Saul oder er wird in einem Gefängnis sitzen bei den Philistern oder die werden ihn foltern oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall geht es für den nicht gut aus. Und er hat Angst, als er diese Armee sieht. Und Angst ist ein großes Themengebiet. Wir können vor vielen Dingen Angst haben. Aber ich glaube, dass wir manchmal in unserem Leben auch Angst haben. Und zwar Angst davor, von bestimmten Sünden nie so wirklich frei zu werden. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Wenn ich auf mein Leben schaue, dann sehe ich sehr oft eigentlich extrem viel Versagen. Sehr oft sehe ich, ja, dass ich mit Sünden zu kämpfen habe. Und ich habe nicht mit 50 verschiedenen Sünden zu kämpfen, die alle hochkompliziert sind, sondern meistens sind es zwei oder drei Sünden, die mich jahrelang begleiten. Und die eine Sünde ist bei mir Stolz. Und diese Sünde, die begleitet mich nicht seit gestern und nicht seit vorgestern, sondern seit meiner Taufe. Und ich habe dann mal nachgedacht, das sind schon 9,5 Jahre her, wo ich diese Sünde habe und ich immer wieder neu mit der kämpfe. Und ich habe schon so viel in Beziehungen kaputt gemacht, nur weil ich stolz bin, nur weil ich andere herabwürdigend behandle oder sie einfach so von oben herab anschaue. Und immer wieder neu zwingt mich diese Sünde auf die Knie und immer wieder neu bin ich an diesem Punkt, dass ich auch manchmal mich frage, werde ich wirklich frei davon? Wird mich Gott wirklich befreien? Und da kommt auch irgendwo eine gewisse Angst auf. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir nicht der Stolz, sondern vielleicht hast du mit Faulheit zu kämpfen. Vielleicht ist es bei dir, dass du einfach faul bist. Und das hört sich im ersten Moment gar nicht so schlimm an. Also so, ja, ich bin halt einfach ein bisschen gemütlicher als der Rest. So, ich komme nach Hause und dann setze ich mich erstmal hin und dann, ja, lasse ich erstmal so das alles so laufen. Auch morgens stehe ich einfach ein bisschen später auf. Ja, und dann gehe ich zur Arbeit und dann aber außerhalb der Arbeit ist mein Leben schon sehr, also ich mache eigentlich nichts anderes. So nach der Arbeit bin ich dann nur am Handy und ich weiß, ich sollte mein Zimmer aufräumen, ich weiß, vielleicht soll ich dies und jenes erledigen oder auch in der Bibel lesen, aber eigentlich mache ich nichts zu Hause. Und so liegst du rum und ja, weißt vielleicht, okay, vielleicht sollte ich mich mit jemandem treffen oder vielleicht wollte ich Sport machen oder vielleicht habe ich mir was anderes vorgenommen und eigentlich machst du nichts von all dem, sondern bist einfach zu Hause. Aber vielleicht ist es bei dir nicht die Faulheit, sondern vielleicht kämpfst du sehr mit Thema Selbstbeherrschung. Vielleicht denkst du dir, okay, ich kann mich hier echt gut zusammenreißen in der Gruppe und die Leute denken gut von mir, aber dann, wenn es dann eine Situation gibt, wo ich nur alleine bin, dann ist es schwierig. Wie sieht es bei unserer Sexualität aus? Wenn wir Pornografie schauen, dann beherrschen wir uns nicht selbst. Und wir fühlen uns danach elendig. Und wir bitten Gott um Vergebung, aber tief im Innern merken wir, okay, Gott, machst du mich wirklich frei davon? Und vielleicht hast du aber auch kein Problem mit Pornografie, aber trotzdem ein Problem mit Selbstbeherrschung, weil du weißt, mein Mundwerk ist so lose. Wenn die richtige Situation ist und mir dann die Geschichten wieder einfallen, dann geht es richtig los. Dann erzähle ich wieder die Sachen über die anderen und es fühlt sich richtig gut an, über die anderen richtig herzuziehen. Und vielleicht kämpfst du damit. Und vielleicht ist es bei dir eine andere Sünde. Aber vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich kämpfe jahrelang damit. Und irgendwie habe ich echt Angst davor oder zweifle ich daran, werde ich jemals frei? Werde ich das irgendwie wegbekommen? Und wir sind oft einfach deprimiert darüber. Und so, ja, stand Saul auch damals vor so dieser riesigen Armee und vielleicht stehen wir heute vor unserer Sünde, vor unserem, ja, so dem gleichen Versagen ist so oft passiert. Und so stehen wir da und jetzt ist es spannend, was Saul macht. Ich lasse uns mal lesen, Verse 4 bis 6. Und die Philister versammelten sich. Und sie kamen und lagerten in Sunem. Und Saul versammelte ganz Israel und sie lagerten auf Gilboa. Und als Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich. Und sein Herz zitterte sehr. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Weder durch Träume, noch durch Urim, noch durch die Propheten. Und wenn wir ehrlich sind, verstehen wir das, was Saul macht. Also so, er geht hin und fragt Gott. Und auch nicht auf einem Weg, sondern sogar auf drei Wegen versucht er irgendwie, Gott da zu befragen. Doch in meinem Leben, ich verstehe das, ich habe dafür gebetet, ich habe mit anderen Leuten darüber geredet, ich habe sogar im Hauskreis darüber geredet, ich habe dafür gefastet. Ich habe das alles gemacht. Ich habe auf viele verschiedene Weisen sozusagen ja, die Sünde versucht irgendwie zu bekämpfen. Aber dann geht die neue Woche los und dann ist wieder das Gleiche da und wieder versage ich. Und was hat Saul gemacht? Er ist hingegangen und hat in Träumen nach Gott gesucht. Das weiß ich tatsächlich nicht ganz genau, wie er das gemacht hat. Aber er hat auch zum Beispiel den Urim und die Propheten befragt. Und ich weiß nicht, ob ihr noch an das Thema von Edu erinnern könnt, mit dem Urim und Tunim, diese zwei Steine, schwarz und weiß. Also der hat die befragt, also mit dem Priester und die Propheten. Also eigentlich gab es nicht arg viel mehr Möglichkeiten, die Saul machen hätte können. Er hat wirklich, man könnte sagen, sich irgendwie schon Mühe gegeben. Und David macht irgendwie auch das Gleiche wie Saul. Aber David bekommt eine Antwort und Saul bekommt keine Antwort. Und ich komme zum zweiten Punkt. Saul fängt an, Rettung zu suchen. Nun und jetzt, uns geht es ja auch so, wenn wir sowas haben, dann wollen wir ja auch frei werden. Dann suchen wir ja auch irgendwo die Rettung. Aber hier an dieser Stelle, da ist Saul ein bisschen merkwürdig. Und zwar ab Vers 7, da sprach Saul zu seinem Knechten, sucht mir eine Frau, die eine Totenbeschwörengeist hat, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Und seine Knechten sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist eine Frau, die einen Totenbeschwörergeist hat. Und Saul verstellte sich und zog andere Kleider und ging hin, er und zwei Männer mit ihm. Und sie kamen zu der Frau bei Nacht. Also Saul geht hin und sucht einen Totenbeschwörer. Ich meine, an dieser Stelle, ich weiß nicht warum, aber er sagt, hier sucht meine Frau. Also hat das irgendwie, ja, damals wahrscheinlich haben das dann oft Frauen gemacht. Und Saul sagt zu seinen Knechten, einen Totenbeschwörer zu suchen. Und jetzt kommen wir auf diese Info zurück, ganz am Anfang, wo der Schreiber uns sozusagen diese zwei Infos mitgegeben hat. Und wenn wir die beiden Infos anschauen, dann sagt doch der Schreiber, dass Saul ja alle Totenbeschwörer aus dem Land vertrieben hat. Also diese Notiz ist ja sozusagen oberhalb der Geschichte, steht doch diese Notiz. Und jetzt lesen wir, dass er auf einmal jemanden sucht. Also irgendwie scheint es so einen Widerspruch zu haben. Und Saul ist aber trotzdem bereit. Diese Wege funktionieren nicht mit dem Propheten. Samuel ist auch tot und so. Und dann sagt er, okay, dann, wenn Gott eben die Tür nicht aufmacht, ich habe bei ihm geklopft, dann gehe ich halt dann, könnte sagen, ja, zum Teufel und klopfe bei ihm an die Tür. Vielleicht hat er ja irgendwie einen Rat, vielleicht hat er mir irgendwie eine Hilfe. Und was ist eigentlich los mit Saul? Hat er irgendwie seine Vorsätze vergessen? Hat er vergessen, dass er eigentlich ja die Totenbeschwörer aus dem Land vertrieben hat? Oder wie können wir das verstehen? Und ich denke, dass Saul in seinem Leben eigentlich nie so wirklich ein Problem mit Totenbeschwörern hatte. Ich denke, er hat diese Totenbeschwörer vertrieben, weil er damit mehr Ansehen gewinnen wollte. Ich denke, dass Samuel das sehr gut fand und wahrscheinlich auch die gottesfürchtigen Leute aus dem Volk fanden das sehr gut. Und Saul war jemand, der sehr darauf geachtet hat, einfach ein gutes Ansehen zu haben. Aber wenn es hart auf hart kommt, und hier diese Geschichte ist hart auf hart, hier geht es um Leben und Tod, sagt Saul sich, ja gut, ich kann dann doch eigentlich mal die Totenbeschwörer besuchen gehen. Und ich lese weiter. Und er sprach, also als er zu dieser Frau kam, wahrsage mir doch durch den Totenbeschwörer Geist und bring mir herauf, wen ich dir sagen werde. Aber die Frau sprach zu ihm, siehe, du weißt ja, was Saul gesagt hat, dass er die Totenbeschwörer und die Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Warum legst du meiner Seele eine Schlinge, um mich zu töten? Und Saul schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, wenn dich eine Schuld treffen soll wegen dieser Sache. Da sprach die Frau, wen soll ich dir heraufbringen? Und er sprach, bring mir Samuel herauf. Und die Wahrsagerin selbst sagt ja, oder erinnert Saul an seine eigene Regel, oder sein eigenes Gesetz. Aber Saul hat doch gesagt, dass man das nicht machen darf. Also die Frau hat auch irgendwo Angst, in eine Falle zu geraten. Und dieses Gespräch zeigt sowohl das Herz der Frau als auch die Überzeugung von Saul auf, weil in diesem Gespräch hat keiner von beiden irgendwie in irgendeiner Angst, also in irgendeiner Form Angst vor Gott. Weil die Frau sagt, ja, aber was ist, wenn Saul es erfährt? Ja, dann wird es ja voll mies. Aber wenn Saul es nicht erfährt, ja, dann kann man das ja schon machen. Und was sagt Saul? Er schwört ihr sogar bei dem Herrn, dass sie keine Schuld treffen wird. Saul ist ein Niemand. Saul kann doch nicht dieser Frau von Schuld freisprechen. Und er kann schon gar nicht dieser Frau sozusagen eine Sünde, die sie begeht, gutreden. Er selbst kann sich ja auch nicht davon befreien. Und eigentlich ist es einfach Humbug, was Saul hier sagt, weil eigentlich versündigt sich Saul und auch die Frau und keiner von den beiden hat irgendwie Macht darüber zu entscheiden, wer beschuldigt wird und wer nicht. Und wir sehen hier, Saul hat kein Problem damit, mit den Totenbeschwörern. Und in diesem Gespräch wird es so klar und deutlich, dass Saul eben damals nur es aus Ansehen gemacht hat. Nun, und jetzt lese ich Vers 12 bis 19 und aus der NEÜ lese ich vor. Es ist ein bisschen leichter zu verstehen, aber dieses Gespräch ist sehr wichtig und deswegen dachte ich, will ich es euch nicht erzählen, sondern einfach mit euch lesen ab Vers 12. Als die Frau dann Samuel sah, schrie sie auf und sagte zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul. Du hast nichts zu befürchten, sagt der König zu ihr. Sag mir, was du siehst. Ich sehe eine Art Gott aus der Erde heraufsteigen, sagte sie. Wie sieht er aus? Fragte er. Es ist ein alter Mann, sagt sie. Er hat sich einen Mantel gehüllt. Daran erkannte Saul, dass es Samuel war. Er fiel auf seine Knie und beugte sich mit dem Gesicht auf die Erde. Warum hast du meine Ruhe gestört und mich heraufkommen lassen? Fragte Samuel. Saul erwiderte, ich bin in großer Angst. Die Philister kämpfen gegen mich und Gott hat mich verlassen. Er antwortet mir nicht mehr, weder durch Propheten noch durch Träume. Da ließ ich dich rufen, damit du mich wissen lässt, was ich tun soll. Samuel sagte, warum fragst du mich? Jahwe hat sich von dir abgewandt und ist dein Feind geworden. Er führt jetzt das aus, was er durch mich angekündigt hat. Er reißt das Königtum aus deiner Hand und gibt es David, deinem Nächsten. Weil du ihm nicht gehorcht hast, tut er dir das heute an. Du hast seinen glühenden Zorn an Amalek nicht vollstreckt. Jahwe wird das ganze Heer Israels zusammen mit dir in die Hände der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Um mal vorneweg einfach die Spannung auch rauszunehmen, ich kann euch nicht alle Fragen beantworten. Diese Geschichte ist einfach sehr merkwürdig. Es ist auch die einzige Geschichte in dieser ganzen Bibel, wo ein Toter so heraufgeholt wird und vor allem auch dann noch Samuel. Also wir müssen es uns so vorstellen, ein Totenbeschwörer, der holt doch keinen Propheten rauf. Ein Totenbeschwörer, der versucht sich dann eher zum Beispiel mit irgendwelchen Toten zu beschäftigen, die halt den Leuten nahe standen, aber nie im Leben holt man dann Samuel herauf. Und schon spannend dazu zu sagen, dass die Frau durch Samuel erkannt hat, dass es Saul war. Und die erste Frage, die ich mir dabei stelle bei diesem Gespräch, warum holt Saul jetzt Samuel herauf? Weil wir müssen uns kurz nochmal in Erinnerung rufen, diese Geschichte in 1. Samuel 28, die ist wahrscheinlich Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte schon her, seitdem Saul Samuel das letzte Mal gesehen hat. Wir können es nachlesen, 1. Samuel 15, Vers 35, das war die Geschichte mit Amalek, also sozusagen, wo Saul gesündigt hatte. Und dann ist geschrieben, dass sie sich da, also ab diesem Zeitpunkt, nie wieder mehr gesehen haben. Also das heißt, Samuel hat, ich weiß nicht wie lange, Jahre wahrscheinlich, gelebt und Saul ist nie zu dem hingegangen. Und jetzt, wo Samuel tot ist, da geht er zu dem Totenbeschwörer und holt ihn wieder herauf. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und dann ist die Antwort von Saul oder sein Anliegen auch sehr, sehr spannend. Weil Saul kommt so zu Samuel und es ist mehr so ein, er lässt seinen Frust bei Samuel ab. Er sagt, weißt du Samuel, die Philister stehen da, ich habe Angst und Gott, der redet nicht mehr mit mir. Was soll ich denn machen? Also so nach dem Motto, so, ich habe doch schon alles probiert. Du musst mir jetzt doch helfen und du musst doch sehen, ich habe mir doch nur Mühe gegeben und eigentlich habe ich doch nichts falsch gemacht. Und dann, was sagt Samuel? Samuel sagt, aber Gott ist dein Feind geworden. Gott ist dein Feind geworden. Warum? Weil er gesündigt hat an Amalek. Er sollte alles vernichten und Saul hat es nicht gemacht. Er hat auch darüber nicht Buße getan. Und dann geht es weiter. Saul hat die Propheten befragt. Aber was macht denn Saul, als Samuel gelebt hat? Da hat er die Propheten nicht befragt. Und dann sagt er, dass er durch das Efeut Gott befragt hat. Aber was hat denn Saul mit den Priestern gemacht, ein paar Kapitel davor? Er hat alle Priester einfach umbringen lassen. Warum? Weil er dachte, dass sie einen Deal mit David abgeschlossen haben. Und dann, was macht Saul noch? Er geht hin und er verfolgt David, obwohl David ihm nichts gemacht hat. Und wir sehen hier, Saul sagt zwar, ja, ich habe die Propheten gefragt, ich habe die Priester gefragt, ich habe durch Träume Gott gesucht, aber eigentlich lebt er in Sünde. Er hat nichts von all dem gemacht. Und in 1. Chronik 10, Vers 13, Da steht sozusagen eine Zusammenfassung von Sauls Leben. Und so starb Saul wegen seiner Treulosigkeit, die er gegen den Herrn begangen hatte, bezüglich des Wortes des Herrn, das er nicht gehalten hatte, und auch, weil er eine Totenbeschwörerin aufsuchte, um sie zu befragen. Aber den Herrn befragte er nicht. Darum tötete er ihn und wandte das Königtum David, dem Sohn Isais, zu. Also Gott führt hier als Argument, warum er Saul tötet, sozusagen diese Totenbeschwörerin auf und sagt, Saul hat gar nicht mich gefragt. Aber Saul sagt doch, ich habe doch Gott befragt. Und dieser Widerspruch, der ja, scheint nicht ganz so gut zu passen, aber ich glaube, wenn wir verstehen, wie die zueinander passen, wird es uns helfen, den Text ein bisschen mehr zu verstehen. Weil, was meint Gott in 1. Chronik 10, dass Saul ihn nicht befragt hat? Gott meint damit, dass Saul nicht alles auf eine Karte gesetzt hat. Ich glaube, bestimmt hat Saul versucht, die Propheten zu befragen. Bestimmt hat Saul auch probiert, irgendwie durch die Priester eine Antwort zu bekommen. Das hat er bestimmt gemacht. Ich glaube, daran hat er auch nicht gelogen. Aber Saul war nicht bereit, alles auf diese eine Karte zu setzen und zu sagen, okay, ich werde so lange Gott fragen, bis er mir eine Antwort gibt. Und da sehen wir einen ganz, ganz großen Unterschied zu David. Und zwar gibt es noch eine Geschichte von David, die ist dann viel, viel später, 2. Samuel 21, Vers 1. Und es war eine Hungersnot in den Tagen Davids 3 Jahre, Jahr auf Jahr. Und David suchte das Angesicht des Herrn. Und der Herr sprach, es ist wegen Sauls und wegen des Bluthauses, weil er die Gibeonite getötet hat. 3 Jahre lang lebt David in einer Hungersnot. Und das nicht, weil David gesündigt hat. Und schon gar nicht, weil David in Sünde lebte. Und er lebt diese 3 Jahre, also eine Hungersnot, um einfach uns da mal vor Augen zu führen, das ganze Volk hungert. Und David, er fragt so lange Gott, bis Gott ihm eine Antwort gibt. Und das meine ich damit, David hat alles auf diese eine Karte gesetzt, Saul nicht. Und vielleicht wisst ihr nicht so ganz, worauf ich hinaus will. Eigentlich will ich nur auf diesen einen Punkt hinaus, dass Totenbeschwörung das Gegenteil von Gebet ist. Und vielleicht hört es sich irgendwie weit hergeholt an, aber wenn wir kurz darüber nachdenken, eigentlich klar und deutlich. Was machen wir beim Gebet? Wir gehen zu Gott und bitten ihn um Hilfe. Und was machen wir beim Totenbeschwörer? Da gehen wir eigentlich zum Teufel und bitten ihn, dass er halt sozusagen auch hilft, indem das halt irgendjemand, ja, auch den Toten versucht zumindest aufzuwecken. Und entweder gehst du eben zu Gott und betest, oder du gehst zum Teufel. Und das ist eigentlich schon der Hauptgedanke oder der Kernpunkt von diesem Thema, dass das Gebet das Gegenteil ist von Totenbeschwörung oder allgemein das Gegenteil ist von Dämonen und von Zauberei und von Magie und all diese Sachen. Und ich will mit euch kurz einfach 2 Beispiele durchgehen mit dem Gebet. Und zwar in Apostelgeschichte 16, Vers 16, ich lese einfach mal, als wir, also Paulus, einmal auf dem Weg zu der Gebetsstätte waren, begegnete uns eine Dienerin. Sie war von einem Wahrsagegeist besessen und brachte ihren Herren viel Geld mit Wahrsagen ein. Die junge Frau lief dem Paulus und uns hinterher und schrie, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie können euch den Weg zur Rettung zeigen. So ging das viele Tage, bis es Paulus nicht mehr ertrug. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist, im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ er sie. Das ist so spannend. Wohin geht Paulus? Zur Gebetsstätte. Also, er will beten gehen und wer versucht ihn hier irgendwie aufzuhalten? Die Dämonen. Diese Frau, die eben besessen ist. Weil der Teufel auch weiß, wenn wir beten, dann sind wir eigentlich unbesiegbar. Weil wenn wir beten, hat er überhaupt keine Chance. Weil der Teufel ist für Gott so ein kleines Schoßhündchen, was vielleicht klaffen kann und bellen kann, aber nicht mal das darf der Teufel machen, wenn Gott es ihm nicht erlaubt. Und das weiß der Teufel auch. Der Teufel weiß auch, dass er ein Niemand ist vor Gott. Gott lacht über ihn, Gott spottet über ihn. Aber der Teufel weiß auch, wenn wir nicht beten, dann hat er die Überhand. Dann ist er viel, viel mächtiger. Und dann hat niemand von uns irgendeine Chance gegen den Teufel. Und die zweite Geschichte ist, die kommt euch wahrscheinlich auch bekannt vor, als sein Vater mit seinem Sohn zu den Jüngern kommt und sein Sohn hat auch einen Dämon und er bittet die Jünger, dass sie diesen Sohn sozusagen befreien. Und die Jünger können das nicht. Und dann kommt sozusagen, Jesus kommt dann dazu und Jesus befreit dann diesen Jungen von diesem Dämon. Und dieser Geist, der in diesem Jungen drin war, der war mächtig. Der hat diesen Jungen hin und her geworfen und der Junge hat geschrien. Und ich weiß nicht, ob das uns bewusst ist, wenn jetzt hier jemand da wäre, der auf dem Boden hin und her geworfen werden würde und schreien würde, das wäre unheimlich gruselig. Und ich glaube auch nicht, dass es so ein leises Schreien war. Es war wahrscheinlich so ein Schreien aus voller Seele. Und es war so richtig so, ja, einfach gruselig. Und dieser kleine Junge, ich weiß nicht, wie alt er war, hat diesen Geist gehabt. Und dann kommt Jesus zu ihm und dieser Geist, der hat überhaupt keine Chance. Jesus sagt, dass er ausfahren soll. Und der Geist fängt nicht an zu verhandeln oder zu sagen, ja, aber kann ich noch ein bisschen da bleiben oder sowas. Das Einzige, was der Geist machen kann, ist einfach ausfahren. Der hat überhaupt gar keine Rechte, überhaupt nichts. Und dann kommen die Jünger zu Jesus und fragen ihn, ja, aber warum hat es bei uns nicht geklappt? Und die Jünger haben davor auch Dämonen ausgetrieben. Also warum, was haben wir denn falsch gemacht? Und Jesu Antwort, und zwar Markus 9, 28, als Jesus später im Haus allein war, fragten ihn die Jünger, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Diese Art böse Geister kann nur durch Gebet ausgetrieben werden, erwiderte Jesus. Es ist das Gebet, das die Geister ausfahren lässt. Und wer im Jugendurlaub 2023 dabei war, da haben wir die Waffenrüstung gemacht. Was kommt nach der Waffenrüstung? Und zwar Epheser 6, Vers 18, zu aller Zeit betend, mit allem Gebet und Flehen in dem Geist und hierzu wachend in allem anhalten und flehen für alle Heiligen. Also in dem Punkt, wo wir am meisten kämpfen müssen, wir kriegen eine ganze Waffenrüstung, Schwert, ein Helm, ein Schild, ein Brustpanzer, wir bekommen das alles und dann sagt aber Paulus, aber jetzt geht hin und betet. Geht hin und betet für mich, für euch, für alle. Und so sehen wir, unser Gebet ist die einzige Möglichkeit, wo wir irgendwie eine Chance haben, um gegen diese dunklen Mächte irgendwie zu gewinnen. Und ich komme zum dritten Punkt, dass Saul in der Angst endet. Weil wie reagiert denn Saul auf diese Antwort, als er bei dieser Totenbeschwörung ist? Er hört das alles, was Samuel sagt. Und das irgendwie stelle ich das mir so vor, er hört es und auf einmal ist Samuel weg, so als ob der Film aufhört. Und Saul fällt einfach auf den Boden, der Länge nach. Also wahrscheinlich ist er so rückwärts wie so ein Brett auf den Boden gefallen und er hat Angst. Und diese Geschichte, die ist einfach gruselig. Diese Geschichte verbreitet nur Tod und Schrecken. Aber genau das Gegenteil davon ist Gebet. Genau das Gegenteil von Tod und von Schrecken ist Gebet. Nun, heutzutage in Europa, da tanzen wir auch nicht mehr um so ein Feuer und Trommeln und versuchen dann die Geister zu beschwören. Und von euch ist wahrscheinlich auch niemand, denke ich und hoffe ich, wirklich niemand zum Totenbeschwörer gegangen. Trotzdem will ich es an dieser Stelle auch klar und deutlich sagen, für jeden von euch, wir sollen die Finger von sowas weglassen. Weil es ist nicht ein Märchen, was hier steht und heute gibt es es nicht mehr. Nein, es ist eine Realität. Diese Dämonen, den Teufel, den gibt es wirklich. Und die sind nicht kleine Wesen, über die man Witz machen kann und dann machen die einem nichts, die ärgern einen nur. Nein, das Einzige, was der Teufel will, ist, dass alle Menschen in die Hölle kommen. Er will die alle umbringen. Er will nur Leid. Das will der. Und er lebt. Und er setzt alles daran. Und er hat wahrscheinlich viele Dämonen. Wenn wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich Dämonen gefallene Engel sind, sind es viele. Und deswegen will ich euch wirklich hier ausdrücklich warnen, beschäftigt euch nicht damit. Versucht nicht irgendwie zu googeln, oh, was ist es? Versucht auch nicht irgendwie so Sachen machen wie Gläserrücken oder ich habe das mir aufgeschrieben, da gab es irgendwie so ein Brett. Ich habe vergessen, wie das heißt. Versucht nicht, solche Dinge zu suchen. Versucht auch nicht irgendwie so, oh, das ist Neugier. Also ich, aus lauter Neugier da versuchen, irgendwie in diese Dinge hineinzugeraten. Ich will euch ganz bewusst warnen, haltet Abstand von solchen Sachen. Weil das Einzige, was sie euch bringen, ist der Tod und Angst. Aber ich gehe einfach sehr stark davon aus, dass sich niemand von euch sich damit beschäftigt. Und trotzdem leben wir ja in dieser Welt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir trotzdem irgendwo Berührungspunkte haben und wir merken das vielleicht gar nicht. Denn was ist mit den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen? Ich will mal so diese zwei Dinge aussuchen, Musik und Filme. Und wenn wir an Musik denken und dann zum Beispiel so Künstler wie Rammstein oder Lil Nas, dann wissen wir, okay, ja, wenn man dann das so die Videos anschaut, also die Musikvideos, das scheint schon so, dass sie wirklich ihre Seele dann den Teufel verkauft haben und die wirklich wahrscheinlich besessen sind oder sonst irgendwas. Das ist wirklich so richtig pur satanisch. Aber wir wissen das und versuchen uns von diesen Dingen irgendwie so fernzuhalten. Aber was ist mit all den anderen Künstlern? Taylor Swift, Drake, Kanye, The Weeknd, Post Malone, Billie Eilish. Was ist mit den ganzen Künstlern? So, was machen wir mit denen? Oder auch jetzt diese ganzen Filme. Was ist mit Disney? Oder was ist mit Universal Studio? Oder mit Marvel, Netflix, Pixar? Was haben die jetzt sozusagen mit Dämonen zu tun und mit unserem Leben? Wie können wir das einordnen? Weil irgendwie sind die ja schon in der Welt. Und ich weiß nicht, ich habe das zumindest in meinem Leben gehört, ja, dass die Schauspieler ihre Seele an den Teufel verkaufen und das alles nur Hexer und Zauberer sind und auch die ganzen Künstler, wer berühmt ist und sowas. Wie gehen wir jetzt mit dem um? Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir viel eher Berührungspunkte haben. Haben jetzt all diese Leute Dämonen? Ist jetzt zum Beispiel bei diesen ganzen Filmen oder bei dieser Filmindustrie, ist es wirklich so, dass die ganzen Leute besessen sind und das Einzige, was sie machen wollen, ist, uns umzubringen? Die meisten von euch kennen wahrscheinlich dieses Spiel Resistance oder Secret Hitler. Für alle, die es nicht kennen, ich versuche es ganz, ganz kurz zu erklären. Und zwar, da gibt es in diesem Spiel gute und schlechte Rollen. Und das sozusagen das Ziel ist, wenn du gut bist, dann müssen die Guten gewinnen, wenn du schlecht bist, Schlechten gewinnen. Und dann ist es so, dass die Guten nur wissen, okay, ich bin gut und der Rest ist irgendjemand. Ich weiß nicht, wer ist. Und die Schlechten, die wissen, okay, ich bin schlecht und die wissen auch, wer noch schlecht ist, also sozusagen wer böse ist. Das heißt, die wissen, wer böse ist und wer gut ist. So, und dann stimmt man ja immer ab für diese Abstimmungen und versucht dann sozusagen als Schlechter zu gewinnen. Und immer, wenn ich das gespielt habe, dann ist mir immer so eine Taktik irgendwie so aufgefallen, die eigentlich fast immer funktioniert hat. Wenn du halt böse bist, dann musst du einfach versuchen, so groß, also so sehr wie es geht, Chaos zu machen. Zum Schluss checkt dann niemand mehr durch. Und dann irgendwie gewinnt man dann einfach. Also so, wahrscheinlich gibt es noch viele andere Taktiken. Aber so dieses, umso größer das Chaos ist, umso wilder sind die Ideen und dann kann man dann irgendwie noch so gewinnen. Und genauso würde ich es sagen mit der Musik und den Filmen. Ich kann euch nicht sagen, wer von den Musikern oder wer von den Filmmachern irgendwie Dämonen hat oder mit Satan was zu tun hat. Das weiß ich nicht. Ich würde aber auch nicht sagen, oh, die sind alles Christen und die versuchen nur Jesus zu verherrlichen. Absolut nicht. Ich würde sagen, es ist ein Chaos. Wir wissen es nicht, wer wie damit zu tun hat. Und es gibt bestimmt Schauspieler, da bin ich mir sicher, die haben bestimmt ihre Seele dem Teufel verkauft. Aber es gibt bestimmt auch Schauspieler, die es nicht gemacht haben. Genauso auch Musiker. Und ich glaube aber trotzdem, dass all diese Dinge irgendwo einen Einfluss auf dich haben und auf mich haben. Jeden Film, jede Serie, die wir schauen und jede Musik oder jedes Lied, das wir hören, hat irgendwo einen Einfluss. Aber der springende Punkt ist, wie bei diesem Spiel, es geht nicht darum, jetzt zu versuchen, irgendwie alles zu verstehen und jeden Bösen herauszufinden, sondern der springende Punkt ist, dass wir nicht auf dieses Chaos schauen sollen, sondern auf Gott schauen sollen. In diesem Spiel kann man das nicht so machen, aber Gott hat uns sein Wort gegeben, die Bibel. Wir können darin lesen. Und dann sehen wir, okay, das ist Wahrheit. Und, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, wir können beten. Weil ich weiß es auf jeden Fall, dass ich zu blöd bin und auch zu schwach bin, um irgendwie auch manchmal das zu unterscheiden. Okay, von wo kommt es jetzt? Manchmal weiß ich das nicht. Aber was ich weiß, ist, ich kann zu Gott gehen und ihn um Hilfe bitten. Ich kann zu Gott gehen und ihn darum bitten, dass er mich bewahrt. Dass er mich bewahrt vor all diesen Sachen. Und ich will zu diesem Anfangsbeispiel zurückgehen, von dieser Angst mit der Sünde. Sei es jetzt die Dämonen oder sei es auch deine Sünde. Diese dunklen Mächte, die sind da, die sind real, die haben auch viel Macht. Aber das Einzige, was wir dagegen tun können, wirklich das Einzige ist, Buße zu tun und zu beten. Ihr könnt noch so viele Methoden versuchen, ihr könnt euch noch versuchen, so viel anzustrengen, wie ihr könnt. Es wird zum Schluss irgendwie doch nicht klappen, weil wir eben kleine Menschlein sind, die einfach nichts können. Deswegen müssen wir beten. Und ich glaube, wir beten so oft so wenig, weil wir nicht glauben, dass Gott wirklich allmächtig ist. Jeder von euch würde sagen, ja, Gott ist allmächtig, aber euer Gebetsleben zeigt, Gott ist allmächtig, aber ich glaube nicht wirklich, dass Gott allmächtig ist, weil ich ja nicht bete. Glaubst du daran, dass Gott alles in deinem Leben ändern kann, jeden Umstand und auch diese Sünde, mit der du jahrelang kämpfst, vielleicht eine Sucht, vielleicht eine Gewohnheit, was auch immer, Gott kann das auch ändern. Glaubst du daran? Und vielleicht ist es nicht nur, dass wir ein zu kleines Bild von Gott haben, vielleicht denken wir auch von uns, wahrscheinlich nicht vielleicht, ich denke von mir zu groß und sage, ja, ich habe schon Gott gebraucht für die Rettung, ja klar, aber jetzt, ich kann schon auch sehr vieles eigentlich sehr gut alleine. Und wir merken, das ist purer Stolz. Das Einzige, was wir brauchen, ist, dass wir hingehen und zu Gott beten. Dass wir anerkennen, wir sind kleine Würmlein, die nichts können. Und Gott ist Gott und Gott ist der König, der allmächtige König. Und das Schöne daran ist, wenn wir anfangen zu beten, dann werden wir auch Siege haben, auf jeden Fall. Und das noch Schönere ist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du auf jeden Fall Sieger. Also du bist auf jeden Fall ein Gewinner, also weil der Teufel, der wird irgendwann mal sozusagen in die Hölle kommen. Er wird Verlierer sein, für immer. Und wir, die wir an Gott glauben, werden Gewinner sein, für immer. Und wenn wir beten, dann werden wir auch Gewinner sein. Und wir dürfen jetzt darauf nicht stolz sein, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, wir waren auch Verlierer. Wir waren Verlierer, die für immer verloren waren. Wir waren Verlierer, die von der Sünde, genauso wie der Teufel, getrieben waren, geknechtet waren. Aber Gott kommt zu uns und er befreit uns. Er schickt seinen Sohn und jetzt sind wir diese Gewinner. Jetzt sind wir Errettete und jetzt können wir zu ihm beten. Und deswegen brauchen wir keine Angst zu haben, wie jetzt zum Beispiel Saul. Wir brauchen keine Angst vor Dämonen zu haben. Wir brauchen keine Angst vor dem Teufel zu haben oder Angst davor zu haben, oh, jetzt habe ich das Falsche angehört oder das Falsche angesehen. Jetzt ist alles vorbei. Wir brauchen uns davor nicht zu fürchten, weil wir Kinder Gottes sind und weil wir eben diese Gewinner sind. Aber gleichzeitig, wenn wir ohne Gott leben, und auch wenn wir errettet sind und nicht beten, dann sind wir oft ohne Gott, dann ja, sind wir schwach. Und in dieser Geschichte sehen wir eines, wie Saul in diesem Extrem endet, Todesangst zu haben, alleine zu sein. Und zwei Kapitel später stirbt er auch und es ist einfach ja, grausam. Und ich will dir für die nächste Woche und eigentlich auch für dein ganzes Leben eine Hausaufgabe mitgeben. Aber versuch das erstmal nächste Woche zu machen. Und zwar will ich dich herausfordern, wenn du morgens aufstehst, vielleicht 5 Minuten früher aufzustehen und in diesen 5 Minuten zu beten. Nimm dir so ein kleines Büchlein vielleicht und schreibe da vielleicht 3, vielleicht 5 Stichpunkte auf, wirklich nur kurze Punkte. Zum Beispiel kann man das so machen, der erste Punkt ist ein Gebetsanliegen für mich, dann für meine Familie, dann für meine Arbeit, dann für meine Gemeinde und dann noch für Verlorene. Aber vielleicht kannst du es auch anders machen. Aber nimm diese 5 Minuten. Aber jeden Tag wird dir bewusst, Gott ist Gott, ich bin Mensch, Gott ist allmächtig und ich bete zu ihm. Und versuch, diese Gewohnheit zu machen. Und ich habe dieses Thema genannt, hast du Angst zu beten? Warum sollen wir Angst haben zu beten? Weil wenn wir anfangen zu beten, wisst ihr, was wir dann machen? Wir geben die Kontrolle Gott ab. Und zwar ganz. Und dann wissen wir nicht mehr, wo das Auto hinfährt, weil wir nicht mehr auf dem Fahrersitz sitzen, sondern auf dem Beifahrersitz. Und Gott sitzt auf dem Fahrersitz. Und deswegen kann es vielleicht auch im ersten Moment ungemütlich werden, weil wir nicht wissen, was Gott macht. Aber Gott ist der viel, viel bessere Fahrer. Und deswegen will ich euch herausfordern, wenn ihr auch nichts von diesem Thema mitnimmt, dann geht hin und betet zumindest 5 Minuten morgens. Und denkt daran, dass ihr eben errettete Kinder Gottes seid, die Gnade haben, aber die Gott jeden Tag brauchen. Und vielleicht könnt ihr euch noch an diesen Fernsehturm erinnern von der DDR. Damals war es eine schreckliche Zeit. Damals haben die versucht zu demonstrieren, wie mächtig die sind. Und der Teufel hier auch. Der Teufel versucht immer zu demonstrieren, wie mächtig er ist. Aber wo ist die DDR? Die gibt es nicht mehr. Wo ist der Teufel? Der ist auch besiegt. Und deswegen will ich dich auch ermutigen, deine Schuld, deine Sünde, mit der du kämpfst, sie ist auch besiegt. Und zwar nicht ein bisschen, auch nicht 10%, auch nicht 50%. Sie ist vollkommen besiegt am Kreuz. Und deswegen, weil Gott dir auch all diese Sünde vergeben hat und weil wir jetzt Errettete sind, weil wir Gewinner sind, genau deswegen dürfen wir hingehen und beten. Genau deswegen will ich dich ermutigen, nicht aufzugeben, gegen die Sünde zu kämpfen, nicht aufzugeben, gegen diese Gewohnheiten zu kämpfen, sondern hinzugehen und zu beten und dich immer wieder neu daran zu erinnern, dass Gott Gott ist. Und ich will zum Schluss einen Vers vorlesen, aus 1. Korinther 15, Vers 55. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Und Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Ich würde noch zu einer Gebetsgemeinschaft in den Tischen vorschlagen und danach singen wir noch.